Johannes 21, Abvers 1. Das ist ein ganz ergreifendes, wunderbares Kapitel. Man kann unmöglich hier auf alle Aspekte eingehen, aber ich werde das eine oder andere kurz antippen. Nach diesem offenbarte Jesus sich wiederum den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber also Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus, und zwei andere von seinen Jüngern, waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus sei. Jesus spricht zu ihnen: Kindlein, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten es nicht, vor Menge der Fische zu ziehen. Und da sagte der Jünger, welchen Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Schiff, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern bei 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Und da ging Simon Petrus hinauf, zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl ihre so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Da sie wussten, dass es der Herr sei. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und gleicherweise den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmlein. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Euch ist aufgefallen, dass wir hier zweimal gelesen haben, dass der Jesus sich wieder offenbart. Und damit schließt sich der Kreis. Johannes 2 offenbart er sich auf der Hochzeit zu Kana. Und hier am Ende der Geschichte in Johannes 21 offenbart er sich den Jüngern am See von Tiberias. Natürlich in ganz anderen Umständen. Und doch offenbart er seine Herrlichkeit. Und das war nötig für die Jünger, die hier beisammen sind. Und die Situation, die äußere Situation und auch die Seelenverfassung der Jünger, die ist ja total konfus, wenn man die Evangelien miteinander vergleicht. Auf der einen Seite war der Herr ihnen erschienen, er hatte ihnen Heiligen Geist gegeben, er hatte sie angehaucht, was heute viele Charismatiker nachmachen oder diesen Vers als Grundlage dafür nehmen, andere entweder persönlich aus naher Entfernung oder durch Mikrofon anzuhauchen und meinen, sie könnten den Heiligen Geist weitergeben. Aber hier gibt der Jesus ihnen Heiligen Geist, gerade auch für die Zeit bis Pfingsten, um diese Zeit wirklich auch ohne den Herrn zu bestehen. Ich denke, das ist die Bedeutung hier. Und doch waren sie voller Zweifel und Resignation. Der Herr hatte gesagt: Geht nach Bethanien, wartet da auf mich, auf dem Berg oder an dem Berg. Aber wir finden sie hier zusammen. Und man hat nicht den Eindruck, dass sie eine klare Perspektive für ihr Leben hatten. Ein furchtbares Durcheinander in ihrem Leben. Und natürlich ganz besonders bei Petrus. Markus berichtet, dass in der Zwischenzeit zwischen dem Herrn Jesus und Petrus ein Gespräch stattgefunden hat. Über den Inhalt ist nichts bekannt, aber wir können annehmen, dass die Leuchtung Jesu zwischen ihm und den Herrn dort geklärt wurde. Und das wird ja extra betont, auch im Markus-Evangelium. Ich glaube, das ist auch für den Petrus unwahrscheinlich wichtig gewesen, dass die Sünde, diese große Schuld, vergeben war. Aber das heißt nicht, dass Petrus nun wieder mit neuer Freude und Kraft dem Herrn folgt, sondern wir sehen ihn hier zwar wieder an der Spitze der Aufzählung der Jünger, das finden wir, soweit ich weiß, auch nirgendwo anders, als dass Petrus immer vorangeht, aber hier geht er in einer völlig falschen Richtung. Und auch wenn ihr euch die Sortierung der Jünger hier beseht, was fällt euch da auf? Normalerweise finden wir Petrus, Johannes, Jakobus oder Jakobus, Johannes, vielleicht noch Andreas, aber hier Simon Petrus und Thomas, Nathanael, dann die Söhne Zebedäus. Und das spiegelt vielleicht auch so ein bisschen das Durcheinander wider, was einfach nach der Kreuzigung und nach der ganzen Geschichte auch in ihre Gemeinschaft eingetreten ist. Wir können uns gut vorstellen, wenigstens wenn ich zwischen den Zeilen lesen darf, und ich glaube, man darf auch schon mal fantasieren, man darf nur nicht behaupten, dass es in der Bibel steht, aber ich stelle mir manche Geschichten der Bibel ein bisschen bildlich vor, und ich könnte mir gut vorstellen, und schließlich von mir auf andere, dass die in alten Erinnerungen geschwelgt haben, die Jünger. Was waren das für wunderbare Zeiten, 3 Jahre lang mit dem Herrn Jesus zu gehen, zu predigen, Dämonen auszutreiben, zu heilen, seine Worte zu hören, in seiner Gemeinschaft zu leben, sein Gebetsleben vor Augen zu haben, dann die großen Wunder, wo sie teilweise beteiligt waren, Brotvermehrung, Berg der Verklärung, alles das zog an ihnen vorüber, wie sie vielleicht auch manchmal im Rampenlicht gestanden haben, an der Seite des Herrn, und in Gefahr standen, überheblich zu werden. Das waren wunderbare Zeiten. Aber irgendwann, so stelle ich mir vor, hat der Petrus auf den Tisch gehauen und hat gesagt, Leute, von Erinnerungen wird man nicht satt. Das war eine schöne Zeit, aber so wie es war, so kommt es nie wieder. Wie es war, wird es nie wieder sein, wie man in einem alten Schlager gesungen hat. Lass mal die Sache vergessen. Gehen wir wieder fischen. Und hier sehen wir den Charakter des Petrus. Auf der einen Seite war er der voranging, bereit war, auf dem Meer zu gehen, auf das Wort des Herrn hin, das Netz auszuwerfen, aber er war auch der Erste, der dann ins Gegenteil auspendelt und andere mitzieht in eine Richtung, die nicht gut war. Und das ist die große Verantwortung, die Führer haben, auch in den Gemeinden. Wenn sie gut führen, sind sie ein großer Segen und führen die Geschwister auf einen guten Weg. Aber wenn sie in eine Krise geraten und dann einen eigenen Weg gehen, dann stehen sie auch in Gefahr, viele mit sich zu ziehen. Denn sie alle murmeln im Chor, naja, dann gehen wir auch wieder fischen. Ich weiß nicht, könnt ihr euch die Seelenhaltung des Petrus vorstellen, wie er sich jetzt wieder auf den Weg machen, sein altes Schiff wieder flott macht. Ich weiß nicht, ob die damals so Garagen hatten oder was. Rostige Tor knarrt dann auf. Alte Erinnerungen. Er sieht das Schiff ein bisschen verstaubt, vergammelt. Dann machen sie es wieder flott. Und dann wieder der Vergleich, wie sie damals vor 3 Jahren, greift zu, jawohl, fast hätte sie gehabt. Vor 3 Jahren, wo sie das Schiff hier reingeschoben haben, um es nie wieder rauszuholen und die damit verbundenen Erinnerungen des Dienstes der Nachfolge Jesu. Vielleicht ist der eine oder andere hier, der das gut nachempfinden kann, weil er auch solch eine Periode in seinem Leben hatte. Ich erinnere mich an manche Gespräche, wo Mitarbeiter kamen. Das waren die traurigsten Situationen meines Lebens. Sie brachten mir kartonweise geistliche Bücher, Auslegungen und sagten, hör mal, ich lese doch nicht mehr, die Zeit ist vorbei, aber vielleicht kannst du die anderen schenken, haben die Freude dran. Das sind bittere Momente, wo einer aufgibt, einer schrieb mir, ein Mitarbeiter, sei ganz sein oder lass es ganz sein, das ist ja ein Spruch von Johannes Busch, glaube ich. Ich habe mich entschlossen, es ganz sein zu lassen, ich kann nicht mehr. Ende. Das war die Situation damals der Jünger hier. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Ich wünsche, ich könnte diese Szene malen, die hier vor uns steht. Jünger, eine Nacht auf dem Meer, hart gearbeitet. Keine Hoffnung für ihr Leben im Grunde. Sie möchten irgendwas zu essen haben. Es ist kalt, feucht. Kein Erfolg, alles umsonst. Sie werfen die Netze aus, aber fangen nichts. Und währenddessen steht der Jesus schon längst am Ufer und sieht zu. Und er wartet. Ich meine, das ist ein großer Trost für jeden von uns, der vielleicht in einer ähnlichen Situation auch ist und glaubt, der Herr kann mich nicht mehr gebrauchen. Ist alles vorbei. Aber der Jesus, er sieht dich, auch wenn du ihn nicht siehst. Und er wartet auf dich und er ist schon alles bereit, um dir neue Kraft und auch neue Freude zu geben. Es stand, Vers 4, als schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus sei. Dann spricht er zu ihnen, bei mir in der alten Elberfelder wird das Wort Kindlein gebraucht. Bei euch steht wahrscheinlich Kind, es meint wohl auch kleine, noch nicht ausgewachsene Kinder. Kindlein, habt ihr wohl etwas zu essen? Ich meine, das war ja eine Frage, die tut ja weh. Und wenn man eine Nacht gefischt hat, Mordshunger hat, der Magen einem auf den Zehen hängt, und da kommt einer und sagt, wie geht's euch? Habt ihr ordentlich gefangen? Habt ihr was zu essen? Habt ihr wohl etwas zu essen? Und dann noch Kindlein, sie waren noch Fischer, sie waren noch ausgestandene und erfahrene Fischer, sie mit Kindlein anzureden. Aber das war genau ihre Situation. Sie waren wie Kinder ohne Vater, ohne Führung, ohne Schutz, ohne Leitung. Das waren sie. Und diese Frage, die trifft, glaube ich, ihr Herz. Habt ihr wohl etwas zu essen? Bisschen. Wenn der Jesus Fragen stellt, dann braucht er unsere Antwort nicht, um sich ein Bild zu machen, sondern er stellt Fragen, damit wir uns ein Bild machen und damit wir erinnert werden. Das sind immer die Absichten, wenn der Jesus Fragen stellt. Und ich glaube, dass er sie erinnern wollte, denn es war ja erst ein paar Tage her, da hatte er Petrus und die Jünger gefragt, hört mal, als ich euch damals auslandte, ohne Börse und Tasche, hat es euch da irgendwann mal gemangelt? Und da haben sie vollmundig und freudig geantwortet, niemals, Herr. In deiner Nachfolge haben wir immer genug zu essen, auch wenn wir keine Vorräte haben. Jetzt, Kindlein, habt ihr wohl etwas zu essen? Merkt er, wie der Jesus versucht, ihre Herzen irgendwie zu gewinnen, sie zu erinnern an seine Fürsorge, an seine Verheißungen und auch an die schönen Erfahrungen, die sie in seiner Nachfolge gemacht haben. Was antworten sie? Was hätten wir geantwortet, wenn Herr uns jetzt fragt, habt ihr etwas zu essen? Seid ihr satt und froh und fröhlich in der Nachfolge Jesu? Sie hätten ja auch antworten können, hör mal, wir üben nur, wir trainieren für den nächsten Fischfang. Oder irgendwas antworten können, eine Ausrede haben können. Aber ich finde das so schön, dass sie mit einem einzigen Wort die ganze Situation ihrer Sinnlosigkeit und ihrer inneren Leere deutlich machen. Sie antworten ihm, nein, wir haben nichts, keinen einzigen Hering, nichts, absolut null, aus, Ende. Die ganze Nacht haben wir gearbeitet, nichts gefangen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir so ehrlich sind, wenn der Jesus uns Fragen stellt. Nicht drumherum reden. Nicht eine Ausrede benutzen, sondern wenn er uns fragt, hör mal, habt ihr etwas zu essen? Wie geht's euch auf dem Weg der Nachfolge? Dass wir uns und auch anderen und auch dem Herrn nichts vormachen, sondern ehrlich sind. Und diese Ehrlichkeit der Jünger hier in dieser Situation, die ermutigt mich. Und ich wünsche so sehr, dass das auch in unseren Gemeinden so ist, dass eine Atmosphäre der Ehrlichkeit da ist, wo man nicht frömmer sein muss, als man ist, und wo man auch seinen Mangel und seine Not ganz offen bekennen kann. Dann gibt der Jesus einen Befehl, ja, und das erinnert natürlich an das, was vor 3 Jahren geschehen war, werft das Netz aus auf der rechten Seite und ihr werdet finden, sie machen einen großen Fang und der Jünger, welchen Jesus liebte, der sagt zu Petrus, es ist der Herr. Auch sehr schön, wie Johannes sich bezeichnet, nicht als Den, der den Herrn Jesus liebt, da wollte er gar nicht viel drüber sagen, wie seine Liebe zum Herrn aussieht, aber er wusste sich geliebt von dem Herrn Jesus. Ich glaube, das ist wichtig. Nicht unsere Liebe zu messen, ist sowieso sehr, sehr schwankend, aber sich in der Liebe Jesu zu sonnen und zu bewegen, sich der Liebe bewusst zu sein, das ist großartig. Es ist der Herr. Johannes, der in der Nähe des Herrn lebt, im Allgemeinen, er ist der Erste, der das ausdrückt, was wahrscheinlich andere geahnt haben, durch das, was hier geschehen war mit den Fischen. Es ist der Herr. Und als Simon Petrus diese Bestätigung bekommt, dann, er war nur mit dem Unterhemd oder Unterkleid bekleidet, dann zieht er sein Oberkleid an und wirft sich in den See, um ganz schnell bei dem Herrn zu sein. Welch eine Not auf der einen Seite wird hier deutlich, welch eine Sehnsucht beim Herrn zu sein und die keimende Hoffnung, dass der Herr doch auch noch mit ihm irgendwie etwas vorhat, sonst hätte er sich hier nicht offenbart. Und dann kommen sie an Land, dann ist dort ein Kohlenfeuer, Fisch und Brot. Also während sie dort auf dem See gerudert und Netze ausgeworfen haben, hat der Jesus ein Feuer bereitet, Fisch und Brot drauf. Ist das nicht großartig, wie der Jesus hier Seelsorge betreibt? Und gerade auch den Petrus erinnert, hör mal, fern von mir, wenn du allein unterwegs bist und meinst es besser zu wissen wie ich, dann ist es dunkel, dann ist es Nacht, dann frierst du, dann versuchst du dich am Kohlenfeuer dort im Hof des Hohen Priesters ein bisschen zu wärmen, dir die Hände zu reiben, aber da ist dir doch dreckig gegangen, oder nicht? Und ich habe hier ein Kohlenfeuer bereitet, Nahrung bereitet, alles was du brauchst, um wieder Wärme und Nahrung und Auferbauung zu finden. Ist das nicht wunderbar, wie der Jesus hier vorgeht? Er stellt hier keine Fragen, was den Petrus und seine Sünde betrifft, das kommt später, sondern er vermittelt erst einmal Wärme und Nahrung, um danach Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist wichtig auch für unsere Seelsorge an Geschwistern, dass wir ähnlich so vorgehen. Ihr kennt ja das Prinzip der Heilsarmee, Seife, Suppe, Seelenheilen, in dieser Reihenfolge. Und ich denke, mit Ungläubigen ist das schon richtig, wenn man so umgeht. Suppe, Seife, Seelenheilen, SSS, genau, ja. Das war ja auch, waren die Buchstaben, die einer von den Heilsarmee-Schustern den Leuten immer unter die Schuhe gehauen hat, so eine Markierung. Und die waren immer alle sehr erstaunt, wieso da SSS drunter steht. Also es war noch nicht die Nazi-Zeit, sondern es war im 19. Jahrhundert. Ja, und dann hat er mit diesen drei Buchstaben ihnen immer das Anliegen der Heilsarmee erklärt und das Evangelium verkündigt. Die Leute waren dann stinksauer, aber weil er so die Schuhe so gut immer besohlt hat, blieben sie seine Kunden. Das war ein ganz origineller Kerl, kann man viel von erzählen. Naja, das nur nebenbei. Paul Deitenberg pflichtet zu sagen, lieber eine lange Bratwurst und eine kurze Predigt, als eine lange Predigt und eine kurze Bratwurst. Das wird man uns auch bemerken. Im Umgang mit Menschen und auch mit Christen, dass wir erstmal sie in eine Lage versetzen, wo sie dann auch zuhören können. Und nachdem sie dort wahrscheinlich mehr oder weniger schweigend und erstaunt und voller Erwartungen gegessen haben, lesen wir in Vers 15, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Warum wird das hier in der Öffentlichkeit noch einmal aufgerollt? Wir können annehmen, mit ziemlicher Sicherheit, dass die Sache an sich geklärt war zwischen dem Herrn und Petrus. Aber der Jesus möchte einmal um Petrus willen, dann aber auch um der anderen Jünger willen und auch um unseren willen, dass wir dieses Gespräch mitbekommen. Die Jünger, die Mitjünger, die sollten hier Zeugen davon sein, dass der Petrus wieder in seine alte Aufgabe oder in neue Aufgaben hineingestellt wird und dass er das volle Vertrauen und den Auftrag des Herrn dazu hat. Niemand sollte später sagen können, Petrus, mit deiner Vergangenheit bist du hier viel am Platz. Das war wichtig. Und wir sollen lernen als Zeugen dieses Gespräches, wie wir mit Brüdern und Schwestern umgehen, die versagt haben, die am Boden liegen, die der Herr wieder aufrichten möchte. Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Wo liegt die Betonung? Ich glaube, bei der ersten Frage auf dem liebst du mich mehr als diese. Und hier spricht ja der Jesus dieses Selbstvertrauen und die vermeintliche Stärke des Petrus an. Das war ja die Ursache seiner Sünde. Herr, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Auf mich kannst du dich verlassen. Ich werde dir treu bleiben. Petrus, liebst du mich mehr als diese? Nun, ich brauche euch nicht erklären, der Jesus braucht hier das Wort Agape für Liebe. Petrus antwortet mit Philio, mit der Bruderliebe. Er wacht also nicht seine Liebe zum Herrn zu vergleichen mit der Liebe des Herrn zu ihm und antwortet nur, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er hat das mehr sicherlich rausgehört. Liebst du mich mehr? Und er wacht gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Aber er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Meine Liebe ist nicht von deiner Qualität, wahrhaftig nicht. Aber ich habe dich lieb. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, wenn nach einer Sünde die Ursache der Sünde genau untersucht wird. Der Jesus geht hier wirklich auf den Kern, auf die Ursache seiner Verfehlung ein. Hast du mich mehr lieb, liebst du mich mehr als diese? Seine Selbstüberschätzung, seine falsche Selbsteinschätzung, die wird hier angesprochen. Und das sollten wir lernen, auch für unsere Seelsorge. Nicht nur, dass wir Dinge klären, sondern dass wir auch die Ursachen behandeln, damit das nicht wieder neu wachsen kann. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmlein. Der Jesus gibt ihnen einen Auftrag, die Kleinen der Herde zu weiden. Darüber könnte man jetzt auch lange sprechen, über die drei Aufträge, die der Petrus kriegt. Aber es ist ja augenfällig hier, dass die Lämmer geweidet werden sollen und dass die Schafe gehütet werden sollen. Warum? Warum ist das auch für uns wichtig? Was macht der Jesus hier deutlich? Die schon länger in der Nachfolge Jesu stehen, die Böcke oder die Schafe, die Älteren, die brauchen Hut vor allem. Die müssen behütet werden. Die müssen manchmal auch mit Strenge angepackt werden. Die gehen auf Wege, die nicht gut sind. Und deswegen muss da der Stock gebraucht werden, wenn ich das so sagen darf. Aber die Kleinen der Herde, die brauchen Futter, die brauchen Nahrung, die brauchen Weide. Und das sollten wir auch immer wieder als solche, die Verantwortung haben, in den Gemeinden vor Augen haben, dass wir die, die jung im Glauben sind, sie brauchen Nahrung, sie brauchen Wärme, das, was der Jesus ihnen auch hier gezeigt hat, während die, die älter sind, in Gefahr stehen, vielleicht sich vom Herrn zu entfernen oder eigene Ideen zu haben, sie brauchen Zucht und Erziehung und sie müssen gehütet werden. Natürlich brauchen sie auch Nahrung. Weide meine Schafe ist der dritte Auftrag des Herrn an Petrus, aber da möchte ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Er spricht zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Ich glaube, hier liegt die Betonung auf, liebst du mich? Auch wieder diese beiden Worte, die hier gebraucht werden, Agapeo und Phileo, liebst du mich? Erinnert ihr euch an eine unserer ersten Botschaften vor knapp einer Woche? Isaak, er liebte seine Frau. Isaak hatte sie lieb. Hier stellt der Jesus diese Frage, die doch sehr peinlich ist, wenn wir Männer so gefragt werden, hast du mich lieb? Aber wenn hier der Jesus fragt, hast du mich lieb? Warum ist die Frage so peinlich? Man kann hier eigentlich nur mit Ja oder mit Nein antworten. Ein Zwischending gibt es da nicht. Entweder oder. Wenn der Jesus gefragt hätte, Petrus, liebst du mein Wort? Oder wenn er uns fragen würde heute, dann würden die meisten von uns wahrscheinlich aufrichtig sagen können, jawohl, dein Wort liebe ich, habe heute Morgen schon drin gelesen, stille Zeit gemacht und so weiter. Oder liebst du mein Volk? Da würden wir auch wahrscheinlich sagen, und das haben wir eben schon gehört in den Gebeten, das ist eine schöne Gemeinschaft, wir freuen uns über die Geschwister. Kein Problem, ehrlich zu antworten. Liebst du den Dienst für mich? Da würden manche von uns auch sagen, jawohl, den nehmen wir. Wir sind froh, dass wir dem Herrn dienen dürfen, das tun wir gerne. Aber darum geht es dem Herrn nicht, sondern ihm geht es darum, wie ist deine persönliche Beziehung zu mir? Hast du mich lieb? Und können wir dann ehrlich antworten, was Petrus hier antwortet? Und darum geht es ja. Alles andere ist ja halb so wichtig. Dienst, Gemeinschaft ist wichtig, aber entscheidend wichtig ist unsere Liebe zum Herrn. Hast du mich lieb? Hier kann man nicht ausweichen, hier kann man nur sagen, Herr, das war einmal und ich möchte dich mehr lieben. Das ist auch in einem Lied singen, glaube ich, hier auch in dem Liederbuch. Mehr möchte ich lieben dich. Oder wie Petrus sagen, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ein drittes Mal fragt er Jesus, Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Und hier, so sagen die Experten, steigt der Jesus auf das Niveau des Petrus herab. Hier braucht er nicht mehr Agapeo, dieses Wort für die göttliche, selbstlose Liebe, sondern hier braucht er auch das Wort für die Bruderliebe. Simon, Petrus, wie steht's da? Ist da wirklich diese Liebe, wenigstens diese Liebe zu mir vorhanden? Dreimal hatte Petrus den Herrn verleugnet. Dreimal wird er hier gefragt. Und ich glaube, das sollten die anderen Jünger mitbekommen. Das sollte sie erinnern, natürlich an die Verleugnung des Petrus, aber auch hier an seine Wiederherstellung. Da lesen wir, dass Petrus traurig wurde. Warum wurde er traurig? Ja, dass er Jesus an seiner Liebe zweifelte. Vielleicht auch, dass er sich erinnerte an sein Verleugnen unter Fluchen und Schwören. Ich kenne diesen Menschen nicht. Dass er Jesus hier diese Wunde noch einmal anrührt. Er wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sprach, das finde ich ganz ergreifend, Herr, du weißt alles. Mit anderen Worten, Herr, du kennst mein Herz. Wenn hier die anderen, die Jünger, mir kein Wort abnehmen, wenn ich sage, ich habe dich lieb, das kann ich verstehen. Sie können nicht anders urteilen. Aber du weißt alles. Erinnert den Herrn an seine Allwissenheit. Könnten wir das auch so antworten? Herr, du kennst mich. Die anderen kennen mich nicht, denen kann ich was vormachen. Oder die können mich auch falsch einschätzen. Aber du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich wünschte, ich könnte das so auch dem Herrn sagen. Du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann bekommt er den letzten Auftrag, weide meine Schafe. Und da wird ihm gesagt, was später einmal mit ihm geschehen wird. Und damit, mit den folgenden Versen, endet dieses wunderbare Evangelium.